Gestern haben wir ja gehört, dass Resilienz mit dem biopsychosozialen Modell verbunden ist. Und ich schätze also Christian sehr, nur meiner Meinung nach fehlt dort etwas. Und das ist das Zentrum meines Vortrags, nämlich das Milieu, in dem wir leben. Ja, es braucht also zu diesen Dingen, die wir so stehen lassen können, braucht es noch zusätzlich Eco. Nicht für Ökonomie, sondern für Ökologie. Weil wir sind sicherlich das am höchsten entwickelte Lebewesen. Aber wir haben so mit der einfachen Primel einiges gemeinsam. Wenn wir kein Milieu haben, in dem wir leben, gehen wir ein wie die berühmte Primel in ihrem Topf, wenn sie kein Wasser hat. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Also, um uns herum, um dieses System herum, was absolut in sich konsistent ist, brauchen wir noch zusätzlich diesen Bereich der Ökologie und damit automatisch auch der Evolution. Es hat im letzten Jahrhundert in Amerika einen Biologen gegeben, Herrn Dobzhansky, der gesagt hat, nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Licht der Evolution. Und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das 100% klar. Wir sind geworden in einer bestimmten Umwelt. Hätte es in dieser Umwelt keinen Sauerstoff gegeben, dann wären wir irgendwas anders geworden. Es wäre irgendwas aus uns geworden, aber nicht ein Wesen, was auf Sauerstoff angewiesen ist. Er ist damals von der Natur genutzt worden, weil er zu dem Zeitpunkt verfügbar war. Und viele, viele andere Dinge auch, die dann letztendlich zu diesem komplexen System Mensch geführt haben. Und dann kann man natürlich sagen, dass diese Biotop-Idee genauso auch für die Menschen gilt, für alle Lebewesen, die entstanden sind. Und eben auch für den Menschen. Ich habe schon ewig ein Bild mit mir rumgeschleppt, was ich machen lasse. Und da sehen wir also, es geht wirklich hier mit den Einzelnen los. Ja. Was wir jetzt gelernt haben vor etwa 10, 15 Jahren, dass die nicht verschwunden sind, sondern alles andere hat sich darauf aufgebaut. Und diese Herrschaften hier sind weiterhin die Herrscher dieser Welt. Ja, wir wissen heute, dass wir ohne das Mikrobiom nicht leben können. Das sind also nicht so ein paar Tierchen, die sich da innen drin verirrt haben, sondern wir können ohne diese Tierchen nicht leben. Alles andere ist darauf aufgebaut und das lief hervorragend, bis der Mensch angefangen hat, diese Umwelt zu verändern. Ja, es ist schön, dass er Artefakte machen kann, also Kunstprodukte machen kann, aber leider Gottes ist sein Fokus nicht darauf gelegen, diese Evolution weiterzuführen, sondern er hat sein eigenes Ding gemacht. Ja. Narzisstisch, wie wir nun mal sind, hat ein eigenes Ding gemacht. Und das, was wir da machen, da sieht man so ein bisschen die Schornsteine und den Raucher, das ist nicht unbedingt im Sinne dieser Evolution. Das ist also kein Thema, keine Frage. Worüber uns wir aber nicht klar sind, dass es eine zweite Evolution gibt, nämlich die Evolution des Individuums, die ganz genauso verläuft. Hier unten haben wir die erste befruchtete Eizelle, so wie damals in Einzeller. Das hat 4 Milliarden Jahre gedauert und das läuft hier in 15 bis 20 Jahren ab. Aber es ist noch mal identisch. Die ganzen Stadien, die wir hier haben, gehen da noch einmal durch. Und diese Evolution ist dann dafür verantwortlich, dass wir nicht die Spezies haben, sondern dass wir das einzelne Individuum haben. Aber auch das Individuum durchläuft eine Evolution und das ist eine Riesenchance, weil die Natur hat uns sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben, die wir entwickeln können, aber umgekehrt, wir können nicht mal laufen, wir können nicht mal sprechen. Das heißt, wir müssen alle diese Potenziale, die wir haben, erst einmal entfalten. Und hier sehen wir aus dem Ultraschall heute ja wunderschön zu sehen, wie sich das dann entwickelt und nach ein paar Wochen sehen wir da praktisch schon die kindlichen Gesichtszüge, wir sehen die Finger und so weiter. Wenn man das am Anfang der Ultraschalldiagnostik gesagt hätte, hätte niemand geglaubt. Ja? Die Finger vom Ungeborenen zu sehen, ist einfach toll. Also das läuft alles gesetzmäßig ab bei dieser Evolution und ist also ganz hervorragend und hat einen Namen bekommen, nämlich wir haben bei den Säugetieren eben diesen geschützten Raum, in dem wir uns entwickeln können, beim Menschen eben 9 Monate, in einer Top-Umgebung, die garantiert alles vorhält, was dieses neue Leben braucht. Anders als bei so einem Fisch, wo die Eier irgendwo abgelegt werden, ein paar werden gefressen, ein paar werden zerquetscht. Hier wird das Leben geschützt und kann wirklich wachsen, wie es soll, Klammer auf, vorausgesetzt, dass dieses Biotop funktioniert. Hat die Mutter bestimmte Dinge nicht, wie zum Beispiel mein heißgeliebtes Vitamin D oder Omega-3 oder so, dann entwickelt sich hier ein neues Leben, kommt dann auch zur Welt, sieht auch aus wie ein normaler Mensch, hat aber vielleicht schon einen Dachschaden, weil er zu wenig Omega-3 hatte. Das heißt, hier sehen wir dieses Phänomen des Biotops noch einmal nachempfunden. Es funktioniert ideal, aber nur dann, wenn auch dieses Biotop wirklich die Voraussetzung für die Entwicklung erhält. Und das diese ist 1995 schon geschrieben worden, die Barker-Hypothese, ja, Development Origin of Health and Disease. Das heißt, es kommt auf die Umgebung an. Und er hat damals schon gesagt, die heutigen Menschen sind an viele moderne Gegebenheiten nicht angepasst, da wir Umweltbedingungen ausgesetzt sind, die bei weitem die Fähigkeiten überfordern, die wir Menschen im Laufe der Evolution erworben haben. Ja. Wir haben das gestern vom Kurt gehört, der gezeigt hat, wir sind immer schon strahlenexponiert gewesen. Die Sonne ist eine irre Energiestrahlung. Aber die können wir ab, weil wir damit geworden sind. Wir können damit umgehen. Die Strahlenschäden, die gesetzt werden, die werden jeden Tag poliert. Wir haben 4 Reparaturkolonnen in jeder Zelle, die das jeden Tag polieren. Klammer auf, wenn wir genügend Energie dafür haben. Haben wir die Energie nicht, werden die beschädigten Gene nicht repariert und dann entsteht nach und nach eine Situation, dass das Genmaterial nicht mehr in Ordnung ist und dann kann sich eben auch ein Krebs entwickeln. Das ist kein primärer Genschaden, 5% vielleicht, sondern es ist die Veränderung des Systems, das nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu reparieren. Das gilt eben auch für die Schwangerschaft. Und wenn wir heute sehen, wie unsere, jungen Damen teilweise durch die Welt segeln, dann ist das eben nicht mehr das Biotop, was wir einmal hatten. Ja. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Könnt ihr gern. Skandal im letzten Jahrhundert. Es war ein wunderbares Schlafmittel. Ja, fast so gut wie die Impfung vor ein paar Jahren. Ohne Probleme, ohne alles, konnte man sogar in der Schwangerschaft nehmen. Ja. Dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann kam raus, eine einzige Tablette, ein einziges Mal. Und das war das Ergebnis. Ja, die Organogenese zu diesem Zeitpunkt ist von diesem Medikament an dieser Stelle gestoppt worden. Und es war dann nicht ein einzelnes Kind, sondern es waren sehr viele. Und dann kam es raus, dass es ein systemisches Problem war. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist die Chemie. Aber es ist nicht die Chemie alleine, sondern es ist auch, was ich eben schon gesagt habe, nicht ionisierende Strahlung. 2017 publiziert, wenn eine Mutter in der Schwangerschaft entsprechend exponiert ist, dann hat sie das etwa 4-fache Risiko, eine Fehlgeburt zu bekommen. Konnte ich sagen, dann ist ja unwahrscheinlich, ne, das ein bisschen Handy am Ohr. Ja, es gibt aber auch andere EMF-Strahlen. Ja. Wunderschöner neuer Herd, Elektroherd. Ja. Mutter hat schon ein Kind, kocht für die Familie jeden Tag und steht 2 Stunden vor dem Elektroherd. Das ist die Folge davon. Das sieht niemand, das hört niemand, das schmeckt niemand, aber das sind die Folgen davon, dass wir unsere Umwelt verändert haben, ohne zu überlegen, was das für Folgen für uns hat. Das ist nochmal 2024 publiziert worden, was Kurt gestern zum Teil nochmal gezeigt hat, was alles im zentralen Nervensystem passiert, wenn doch entsprechend EMR oder EMF darauf einwirken. Ja. Das ist die Erklärung, warum das so ist, nämlich die Epigenetik. Um die Jahrhundertwende ist ja klar geworden, dass die Gene uns nicht steuern, sondern dass Faktoren, die der Körper zur Verfügung hat, uns steuern und er diese nutzt. Chemische Substanzen aus der biologischen Sphäre raus und Sozialfaktoren, ganz, ganz wichtig, beeinflusst die Signalwege und indem hier die Gene nicht verändert werden, sondern es werden nur Reiter drauf gesteckt und diese Reiter entscheiden, ob die Zelle abliest oder nicht. Ein hochkomplexes System, auf das ich einzeln nicht eingehen werde, es sind andere Vorträge, die einen zeigen werden, aber das hat dann Folgen für die Entwicklung des Körpers. So. Hier nochmal kurz gezeigt, wie gesagt, einmal die Histonmodifikation, die Methylkörperchen, die darauf hinauskommen. Gehe ich im Einzelnen nicht drauf ein. Entscheidend ist, das läuft jeden Tag von morgens bis abends ab und ist entscheidend für den Zellstoffwechsel. Funktioniert das, haben wir ein Top-System. Funktioniert das nicht, weil einzelne Faktoren fehlen. Und da sind unter anderem eben auch unsere Mikronährstoffe dabei in der Nahrung. Und wenn wir die nicht haben, kann das nicht entsprechend geschaltet werden und dann haben wir das Problem. Das ist eine der Publikationen schon sehr früh, wo es heißt, die fetale Programmierung, also in der im Mutterleib, führt zu Zivilisationskrankheiten. Wenn die Mutter sich nicht entsprechend ernährt, ja, habe eben schon den Dachschaden erwähnt, dann ist sie nicht in der Lage, dem Kind das zu liefern. Und dann kommt es zu entsprechenden Änderungen in der Organogenese. Das sind dann die späteren Folgen, das ist dann zum Beispiel der Typ-2-Diabetes. Das heißt, das Kind ist schon verflucht sozusagen im Mutterleib, dass es hinterher ein hohes Risiko hat, eine solche Erkrankung zu entwickeln. Und es ist nicht das Einzige. Das ist mein heißgeliebtes Vitamin D. Epigenetische Wirkung Vitamin D, hier ist nochmal gezeigt worden, die verschiedenen Strukturformen. Dann, dass es epigenetisch wirksam ist. Es geht in der Schwangerschaft schon los. Das Immunsystem wird getunt und dann lebenslang geht es weiter. Wie ausgeprägt das ist, hat Herr Hollig gezeigt. Er hat Normalbevölkerung mit 20 Nanogramm, mehr haben wir ja alle nicht, hat er die Standarddosis der DGE gegeben, 600 Einheiten. Was passiert? Der Spiegel geht von 20 auf 24 hoch, hurra, aber zu wenig. Und es werden 160 Gene mit diesen 600 Einheiten geschaltet. So schon mal ganz gut. Gibt man denen aber 4000 Einheiten, was wir heute als Minimum ansehen, dann werden 320 Gene geschaltet, man hat einen Wert von 40. Gibt man dem aber 10.000 Einheiten, kommt man irgendwo auf 80, was keine kritischen Folgen hat. Aber man sieht, von den 2.000 Genen, die insgesamt Vitamin D schalten kann, werden 1.200 zusätzlich geschaltet, wenn man eine ausreichende Menge an Vitamin D nimmt. Das heißt, wir wissen heute sehr, sehr wohl, warum wir etwas tun sollen. Die Alten, die gut beobachtet haben, die haben das schon alles gewusst. Nur wie es im Detail geht, wussten wir nicht. Ob das der Pfarrer Kneipp war mit seinem kalten Wasser oder die Ernährung oder. Wir wissen heute aufgrund der modernen Forschung, wie die Dinge zusammenhängen. Und noch etwas haben wir gelernt. Das haben die Neurologen vor vielen Jahren schon gemacht. Die haben gesagt, die armen Ratten sitzen immer in den kleinen Käfigen. Machen wir doch mal ein Experiment und gucken uns an, was passiert, wenn wir die Ratten in einen großen Käfig tun. Ja, die haben das vornehm Enriched Environment genannt, also eine angereicherte Umwelt. Dann haben sie einen Wurf Ratten genommen, haben den aufgeteilt, die kleinen und die großen im Käfig und haben die genau gleich ernährt. Der einzige Unterschied war, die konnten hier rumlaufen, die saßen im kleinen Kerkerdom. Und dann hat man, als sie erwachsen waren, sie den Kopf kürzer gemacht und hat in den Kopf hineingeschaut und hat gesehen, oh, guck mal, die haben noch ganz schöne Gehirnzellen, schön verzweigt, alles paletti. Bis man die Köpfe von den anderen Ratten angeschaut hat, was sah man? Doppelt so viele Verzweigungen, doppelt so groß. Keine Frage der Ernährung, sondern der Bewegung. Warum? Die Natur baut und das auf, was in der Evolution angelegt worden ist. Und die Ratten sind genauso wenig wie wir fertig, wenn sie auf die Welt kommen, sondern je nachdem, wie viel Bewegung sie haben, bilden sie ihr Netzwerk dort oben aus. Und dieses Phänomen muss man kennen, um zu verstehen, warum die ersten Jahre des Kindes so elementar wichtig sind. Ich habe mir das dann angeschaut, ist mir hier eingefallen. Ja, die Potenziale der Gehirnentwicklung durch körperliche Aktivität in einem artgerechteren Milieu für die Tiere. Und was artgerechtes Milieu angeht, ist mir dann eingefallen, das sind unsere Kinder im Klassenzimmer heute und das sind die Kinder früher in der Natur. So einfach geht es. Nun müssen wir uns nicht mehr wundern, wenn unsere Kinder heute etwas anders sind, als wir es früher waren. Aber damit nicht genug. Ja, diese Evolution des Individuums beinhaltet auch den sozialen Uterus. Und der ist ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass wir in die Resilienz kommen. Ja. Portmann hat das schon letztes Jahrhundert publiziert. Der Mensch ist ein sekundärer Nesthocker. Das heißt also, er kann nicht einfach fliegen, sondern mit einer offenen Präge- und Lernphase im sozialen Uterus der Familie. Sozialer Uterus heißt, nach den 9 Monaten im Bauch der Mutter kommt das Kind zur Welt und kommt dann in einen neuen Uterus, nämlich die Familie. Und dieser soziale Uterus ist dafür verantwortlich, dass sich das Lebewesen zu einem Individuum entwickeln kann. Und wenn dieser soziale Uterus nicht funktioniert, dann ist die Katastrophe perfekt. Einfluss und Missbrauch, Vernachlässigung auf die soziale Entwicklung des Individuums. Im amerikanischen Sprachraum, im englischen Sprachraum sagt man vornehm Adverse Childhood Experience, also nicht Missbrauch, sondern schlechte Erfahrungen. Was dabei herumkommt, ist zum Beispiel ein späteres Brustkrebsrisiko. Wie kann das sein? Wenn ich hier oben nicht richtig verschaltet bin, dann fördert mein Gehirn Botenstoffe, die den gesamten Körper negativ beeinflussen. Ich gehe da in Einzelnen nicht drauf ein. Hier haben wir die epigenetische Modulation und dann haben wir ja unten zum Schluss eben das erhöhte Risiko. Wenn wir während der Kindheit diese Erfahrungen haben, und zwar nur ein bis drei Mal so etwas passiert, bereits dann hat das Kind das doppelte Risiko, Gewichtsprobleme zu entwickeln. Hat das Kind vier und mehr solcher Erfahrungen, steigt die Wahrscheinlichkeit, um den Faktor 8 in Gewichtsprobleme reinzuraten. Das Kind weiß davon nichts. Ja? Es tut etwas, es ist sozusagen fremdgesteuert, der Fremde in uns. Das war Edward Grün vor 20 Jahren, der das erstmals berichtet hat. Also Dinge, wo wir nie dran denken würden, dass so etwas Folge sein könnte. Und wer das sehr intensiv verarbeitet hat, ist der Kollege Maas, Psychotherapeut in Halle. Der hat in der DDR herausgefunden, dass diese Herrschaften dort Normopathen schaffen. Der hat das Wort Normopathie für Schizophrenie anstelle des Narzissten. Bei Narzissten hat man immer so ein bisschen, ja, das ist der selbstverliebte Jüngling. Nein, das sind Normopathen, das heißt, das sind Menschen, die pathologisch geprägt sind und zwar normiert sind. Die kann man führen, die kann man steuern, die kann man auch dazu bringen zu Hochleistungen. Das ist unsere Hochleistungsgesellschaft. Und damals in der DDR war das die Partei, die das gemacht hat, und heute sind es unsere Führer, die uns vorgeben, wo wir hinzumarschieren haben. Also er hat das in Einzelnen aufgelistet, sehr empfehlenswert nachzulesen, und er hat also dann gesagt, der menschliche Charakter wird in der frühen Kindheit geprägt. Dies geschieht im Wesentlichen durch die Qualität der Beziehung zu den Bezugspersonen, wobei auch die Entfaltung oder eine Behinderung genetischer Veranlagung, die soziale Beeinflussung der Epigenetik unterliegt. Das, was wir vom Körper her wissen, gilt genauso für unsere geistige Entwicklung, unsere seelische Entwicklung. Eine negative frühe Prägung, das falsche Selbst, der Normopath, kann nicht mehr grundsätzlich verändert werden. Das ist eine bittere Pille für die Psychotherapie. Aber diese Veränderungen sitzen im Reptiliengehirn. Da kommt man von oben nicht ran mit unserer Psychotherapie. Auch von unten schießt es immer wieder hoch. Und eins der Bedeutungsphänomene ist die Angst. Die Angst des Kindes, die Existenzangst, die in diesen frühen Jahren gelegt wird, kommt immer wieder durch und führt dann zu diesen Störungen. Und er sagt weiter, eine Mehrheit falscher Selbst, also wenn viele Personen in der Gesellschaft dieses falsche Selbst haben, lässt eine normopathische Struktur in der Gesellschaft entstehen, die wiederum zur Entfremdung in der nächsten Generation beiträgt. Weiter und weiter und weiter. Wir alle haben die beiden Weltkriege vom letzten Jahrhundert in uns. Haben wir alle vererbt bekommen. Sie kennen diese Tabelle wahrscheinlich aus früheren Vorträgen, wo ich gezeigt habe, die technische Umwelteinflüsse epigenetisch. Die natürliche Umwelt, die wir zum Großteil verloren haben, die Nachtruhe, das Magnetfeld, die Symbiose, Bakterien, Viren und ganz wichtig eben auch diese Sozialfaktoren. Und ich bin also mit dieser Tabelle, die nie den Anspruch hatte, vollständig zu sein, sehr lange durch die Gegend gelaufen, bis vor ein paar Wochen mir dieses Thema untergekommen ist. Frieden. Das war eine Gruppe von Bürgern aus Köstritz, die gesagt haben, Frieden, das ist aus Wikipedia, Frieden ist ein heilsamer Zustand. Ja, hier haben wir unseren Heileffekt, die stille Ruhe, die Abwesenheit von Störungen, Beunruhigung, insbesondere von Krieg. Ich denke, dies ist ein Faktor, den wir ganz, ganz wichtig wieder gerade in der heutigen Zeit einführen müssen. Und das ist die Bewegung, die gestern Abend, 8. Mai war die Kapitulation, die stattgefunden hat und wo ich denke, dass wir dieses Thema mit in unseren Gedanken, unsere Ambitionen einbeziehen sollen. Ich komme später noch mehr darauf zurück. Ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, dass wir nicht nur Probleme erkennen können, sondern es daraus enorme Potenziale wieder erwachsen, etwas zu tun. Es gibt schon viele Studien, die sich in früheren Tagen mit der Epidemiologie von Herz-Kreislauf-Krankheiten beschäftigt haben. Diese ist relativ neu, von 22, und es sind immerhin fast 100.000 Menschen, die nachuntersucht worden sind. Was hat man angeschaut? 6 Faktoren. Banal, Nichtrauchen, normaler BMI, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Alkoholkonsum in Maßen. Ja, das Schöppchen ist also erlaubt. Schlafdauer 6-8 Stunden. Das heißt, das sind eigentlich alles Banalitäten, die wir unterschreiben würden. Nur wenn man das schaut, sind es in der Regel maximal 10% der Bevölkerung, die es schaffen. Nur wer es schafft, wer also einen artgerechten Lebensstil hat, dann geschehen wundersame Dinge. Wer diese Faktoren beachtet, hat 80% weniger Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Kreislauf-Krankheit zu bekommen, Diabetes und so weiter und so fort. Das heißt, die einfachsten Lebensstildinge sind ausreichend, um uns wieder in die Gesundheit zu versetzen. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu vermitteln, dass dieses möglich ist und ihnen aus dem Loch, in das sie unverschuldet hineingeraten sind, wieder herauszuhelfen. Das nochmal die Publikation zusammenfassend, 2014, die epigenetischen Effekte während des gesamten Lebensstils. Und da ist der Burger genauso drin wie die psychologischen Geschichten, wie die körperliche Bewegung, das Mikrobiom. Alles das zusammen macht unsere Gesundheit aus oder führt zur Krankheit. Und wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, dann sind wir wieder hier auf Kurs, ne? Das ist Hippokrates. Lasst eure Nahrung, eure Medizin eure Nahrung sein. So einfach könnte es sein, wenn wir eine Umgebung hätten, in der wir die Dinge bekommen, die wir brauchen, sowohl körperlich als auch geistig. Ich habe das nochmal zusammengefasst, um das einfacher zu strukturieren. Die Gene sind das Buch des Lebens. Da gibt es kein Vertun, da steht alles drin. Doch hat schon jemand von Ihnen mal ein Buch gesehen, was ich selber lesen kann? Es funktioniert nicht. Irgendjemand muss das Buch lesen. Und wer ist es? Es sind die Körperzellen, die mit Hilfe der Epigenetik dort hineinlesen und dann die immunologische Steuerung aufbauen, auch viele andere Steuerungsprozesse, das eigene Potenzial entfalten, das eigene Selbst entfalten, was da steht, und auch der innere Arzt. Das ist unser Immunsystem. Wenn wir das alles haben, dann gibt es Spitzengesundheit, wobei ist ein Nebeneffekt. Ja, die Gesundheit ist ein Abfallprodukt sozusagen, und das, was wir unter Gesundheit verstehen, ein Abfallprodukt dieses optimal gesteuerten Systems, was in der Lage ist, tolle Dinge zu tun. Aber nur, wenn dieses System funktioniert. Dann ist die nächste Frage, was braucht das System? Und dann sind wir auf die beiden Sachen gekommen. Wir haben eine natürliche Umwelt gehabt, die uns das praktisch alles geliefert hat. Wir haben aber eine technische Umwelt geschaffen, die daran nicht interessiert ist und von daher Defizite hat, hier und zusätzliche Negativanträge. Und hier unten nicht zu vergessen, die soziale Umwelt. Das ist unsere Lebenswelt. Und dann waren die Überlegungen, wie kann es sein, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist? Und dann geht da draußen rum die Information auf. Es ist die Kultur eines Volkes, die dafür verantwortlich sind, wie das sich entwickelt und das. Wollen wir den einzelnen Menschen helfen, weiterzukommen mit seinen Aspekten, müssen wir sehen, dass wir die Gesellschaft ändern. Wir brauchen eine andere Kultur. Und wenn wir zurückschauen in die Geschichte, es hat viele Hochkulturen gegeben, die mindestens so viel konnten wie wir. Die sind futsch. Warum? Weil sie irgendwann ihren Zenit überschritten haben. Und diese Kultur den einzelnen Individuen nicht mehr das gegeben hat, was es braucht, um gesund funktionieren zu können. Also ein sehr einfaches Schema, was erklärt, warum diese komplexe Geschichte funktioniert. Ich habe mir dann noch ein paar Gedanken gemacht oder etwas Rat geholt. Das ist Altmeister Goethe, der gesagt hat, ist nicht nur wichtig zu wissen, man muss auch wollen. Also was ich Ihnen heute erzähle, ist ganz schön, aber Sie müssen das nicht nur lernen, sondern müssen auch wollen, etwas tun. Und dann hat er ganz entscheidend gesagt, es ist nicht nur wichtig zu wollen, man muss auch tun. Ja, wir müssen ins Tun kommen. Und die Frage ist, wie kommen wir ins Tun? Und da gibt es einen anderen schlauen Spruch von Gandhi, wenn du die Welt verändern möchtest, fang bei dir an. Denn da kann man anfangen. Dort kann man etwas ändern. Nicht oben in der Politik, keine Chance. Ja. Auch hier Vorstände von irgendwelchen Krankenkassen, so, da werden wir nichts ausrichten. Hier, bei uns. Und Herr Gandhi hat gezeigt, dass das funktioniert. Dieses Männlein hat es geschafft, eine Besatzungsmacht, eine Kolonialmacht aus Indien zu vertreiben. Ohne MG und ohne Waffen. So, also habe ich dann gesagt, zieh dir an eine Nase, was kannst du denn tun? Und dann habe ich gesagt, was wir brauchen für uns, um in unserer Gesellschaft etwas zu bewirken, ist eine Lobby. Es gibt Lobby für Waffen, es gibt Lobby für überall, aber es gibt keine Lobby für die Gesundheit. Also brauchen wir eine Lobby, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist, nicht mehr passiert und wir unsere Interessen, die menschlichen Interessen vertreten können. Und daraufhin habe ich mir gesagt, ich baue eine Lobby auf, das ist das Haus der hellen Köpfe mit Herz und Verstand. Das hat mein Zeichner dann so gemacht, das war das Haus zu Zeiten, als der Dachstuhl drauf war. Und das ist ein Ausschnitt aus der Gesellschaft. Ja, nichts Exklusives, sondern sind alle drin. Das sind die einfachen Bürger sind drin, da sind die Coaches drin, die Forscher sind drin, Universitäten sind drin. Ein Ausschnitt aus der Gesellschaft, nur der Fokus ist nicht mehr auf der Kohle, Geld machen auf Kosten anderer, sondern der Fokus liegt wieder auf den Menschen. Und wenn wir diese Menschen zusammenziehen, dann können die nicht nur nach außen hin eine Lobby machen, sondern hallo, hallo, wir haben andere Interessen als ihr. Und die einzelnen Leuchttürme, die es ja immer gibt, nicht mehr verbrennen. Wir haben das ja alle erlebt. Sondern wir können auch im Innern uns gegenseitig stützen und hier Dinge entwickeln zwischen den Therapeuten und so weiter. Das heißt also, hier haben wir die Chance, etwas zu tun, was uns allen nützt. Und zwar initial im Internet. Warum Internet? Das Internet ist sozusagen zurzeit noch barrierefrei. Hier kann aus Hamburg genauso wie aus München oder aus der Schweiz jemand reingehen und dieses Universum mit aufbauen. Sind wir dann mal ein paar hunderttausend, kann man auf den Knopf drücken und sagen, wer ist denn in meiner Postleitzahl XYZ? Dann werde ich sehen, dass drei Straßenleiter, fünf Nachbarn auch die gleichen Mindset haben wie ich. Und dann können wir uns im nächsten Biergarten treffen und zusammen das überlegen, was wir lokal machen. Permakultur oder Schwangerenversorgung oder. Das heißt also, es ist ein langfristig ausgelegtes Konzept, was davon abhängt, dass wir entsprechend hineinkommen und die Dinge weiterentwickeln. Das ist die E-Mail-Adresse, die Präsentation wird später verteilt, da kann jeder entsprechend rein oder ich habe auch noch Visitenkarten dabei. Das ist das, was wir geschafft haben. Letztes Jahr haben wir angefangen und es geht also bergauf. Inzwischen haben wir etwa 1000 Mitglieder da drin. Was wollen wir? Gesundheitslobby, Promotion von Gesundheitsthemen, Initialzündung für reale Projekte, die das unterstützen kann. Wir wollen Ort und Forum für Gleichgesinnte sein. Man kann seine Meinung sagen. Wir können wieder miteinander diskutieren. Und wir können von dieser Internetplattform aus dann zu diesen lokalen Gruppen kommen, um dann ins Tun zu kommen. Die Ökonomen haben schon im letzten Jahrhundert gesagt, nicht die globalen Strukturen sind entscheidend, sondern small is beautiful. Wir müssen wieder zu den kleinen Einheiten kommen, wo man sich kennt, wo man miteinander arbeitet und effektiv ist. Und deswegen ist das Motto, lieber gemeinsam gesund als einsam krank. Das, ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Und das Haus der Herrenköpfe soll der ADAC der Gesundheit werden. Wir werden den ersten deutschen Gesundheitsclub aufmachen. Und dann, wie gesagt, das war das, was wir im letzten Jahr aufgebaut haben. Dann ist die Aktion von den Bürgern von Köstritz gekommen und ich sage heute, das war die Aktion gestern Abend, ich hoffe, sie war erfolgreich, dass wir diese Friedensidee aufnehmen und dass wir dann außer dem Gesundheitsclub auch vielleicht einen Friedensclub bekommen. Vielen Dank. Thank you.